Halleluja. Es muss auch nicht sein. Es ist nicht notwendig. Eins tut uns Not, dass Jesus Christus uns mit seinem Heiligen Geist ganz persönlich begegnet. Und so darf ich uns sagen, herzlich willkommen auf dem Spielplatz der Kinder Gottes. Da ist alles so locker, so leicht, so easy. Und so soll es sein in der Familie Gottes, in der Gemeinde. So ist es im Reich Gottes. Miteinander spielen, lachen, schwitzen gehört mit dazu. Einfach mal alles um sich herum vergessen. Zusammenhalten, miteinander feiern, neidlose Wettkämpfe, toben und tollen, loben und lachen, lieben und leben. Das ist klasse. Aber das macht auf Dauer hungrig. Kennt ihr, gell? Vom Picknick haben wir schon gesprochen. Was wird denn so alles präsentiert auf der Wanderung? Unser himmlischer Vater hat für diesen Spielplatz etwas vorbereitet. Es ist sein Picknick, so nenne ich es mal. Da gibt es zuerst einmal das Brot der Gerechtigkeit. Darüber werden wir heute nachdenken. Es gibt den Döner des Friedens und es gibt den Shampoos der Freude. Nachzulesen, Römer 14, Vers 17. Da finden wir es. Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern es besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und nun können wir das selber für uns wieder prüfen, ob das im Heiligen Geist sich nur auf die Freude bezieht oder auf die Gerechtigkeit, den Frieden und die Freude. Ich glaube, alles drei soll durchtränkt und geleitet sein in der und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber, das ist jetzt so ein Thema, wenn es um das Brot der Gerechtigkeit geht, dann hat dieses Brot so zwei Medaillen, wenigstens zwei Seiten. Das eine ist so eine geistliche Kompetenz und das andere ist eine Realität, die wir leben sollen. Wenn Jesus Christus von der Gerechtigkeit gesprochen hat, hat er meistens die zweite Seite betont. Also, dass die, die kein Stimmrecht haben, denen Unrecht auf dieser Erde passiert, dass er hilft, dass er da herausrettet, dass er stärkt und ermutigt. Und dass die, die meinen, dass sie alles drauf haben und gar nicht merken, wie sie andere platt machen, dass sie keinen Anteil am Reich Gottes haben. Heute möchte ich aber die andere Seite betonen, es ist so die Basics, die wir zutiefst verstehen müssen. Ich habe sie schon als Baby aufgesogen, weil ich in der Freikirche groß geworden bin, was Gerechtigkeit bedeutet. Und erst manchmal heute lerne ich es wirklich. Was wir da eigentlich singen, was wir da eigentlich lesen, was das eigentlich tatsächlich meint, wenn Gott uns selber gerecht macht. Also Gerechtigkeit, so habe ich es mal für mich gesagt, du bist richtig mit Denkste als Ausrufezeichen oder als Fragezeichen. Wie findest du diesen Satz, du bist richtig? Ich weiß, dass heute sehr, sehr viele Menschen diesen Satz vielleicht theoretisch sagen können, aber niemals im Herzen glauben. Weil sie einfach von ihren Eltern, weil sie von ihren Freunden schon auf dem Schulhof immer etwas anders gesagt bekommen. Auf die Kleinen, auf die Dummen wird getreten. Auf die, die komisch aussehen, da werden Witze gemacht. Ungerecht ist das. Und es tut so weh. Und dann zu hören, du bist richtig, wie sollte ich daran glauben können? Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wo wir heute drüber nachdenken wollen. Und prüft alles. Und das Gute behaltet. Ihr kennt mich, ich habe viele Folien, das heißt viele unterschiedliche Perspektiven. Das, was in euer Herz reinkommt, haltet daran fest und überlegt. Geht damit mit Gott ins Gespräch, den Rest vergesst. Ob ihr diesen Mut habt? Ich hoffe es. Also Gerechtigkeit ist ein Geschenk, das uns Jesus Christus zur Verfügung stellt, das er uns gibt. Es heißt in 1. Korinther 1, Vers 30, Jesus Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit Gottes. Punkt. Unter anderem steht es da. Also das ist eine Tatsache, das ist ein Fakt. Und gleichzeitig wissen wir, bei jedem Geschenk gibt es die Verantwortung, auch dieses Geschenk auch auszupacken. und damit zu spielen oder es zu genießen. Und das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, ein kleines Gleichnis erzählt von JL. Es ist Frühling. Die Sonne scheint und lockt die Familie mit ihren drei Kindern nach draußen, auf den Spielplatz. Alle freuen sich auf den entspannten Nachmittag. Die Kids legen gleich los. Es wird gerutscht, mit einem Ball gespielt und dann gibt es noch den Bereich, wo man mit Wasser und Sand matschen darf. Und genau da passiert es. Der kleine Max findet dort einen 500-Euro-Schein. Der ist zwar verdreckt, aber ein echter Schatz. Freudig läuft er damit zur Mutter. Auch seine Geschwister kommen dazu und wollen wissen, was da los ist. Die Kinder verstehen noch nicht ganz, was das bedeutet, aber die Mutter weiß Bescheid. Also, als erstes müssen wir prüfen, ob dieser Geldschein echt ist. Also gehen wir damit zur Bank. Dann müssen wir prüfen, ob jemand diesen Schein verloren hat. Also gehen wir zur Polizei oder auch in unser Bürgerbüro und fragen nach, ob jemand danach gefragt hat, ob ein 500-Euro-Schein gefunden wurde. Gesagt, getan. Und es steht fest, dieser 500-Euro-Schein ist echt. Und weder die Polizei noch dem Bürgerbüro gab es eine Verlustanzeige. Und nach einer angemessenen Wartezeit gehört der 500-Euro-Schein Ihnen. Ihnen? Naja, dem Finder, also dem Max. Das finden seine Geschwister wiederum ungerecht. Und es bricht ein Streit los. Der Zank um das liebe Geld, was die Mutter dann einfach für sich behält. Ungerecht ist das. Was könnt ihr schon damit anfangen, ist ihre knappe Erklärung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Versteht ihr dieses Gleichnis? Abends kriege ich einen Anruf. Ey Jörg, kannst du uns das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesagt hast. Ich sage, okay. Der 500-Euro-Schein steht für den außerordentlichen Wert von Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit gilt jedem, der sie findet. Zweifelsfrei ist sie echt. Und deshalb bist du richtig. Es ist Gottes Geschenk an dich. Und beim Graben und Spielen hast du sie entdeckt. Ganz einfach war das. Aber dann kommt euer Leben ins Spiel. Ihr prüft den Schein auf Echtheit. Ihr habt Zweifel daran. Und dann verzweifelt ihr daran, ob er tatsächlich auch dir selber gehören darf und nicht anderen zusteht. Und dann auf einmal stehst du fest, es ist meiner. Und dann geht der Streit los. Wie der, die sollen gerecht sein? Niemals. Sehen die nicht, was sie sich leisten, was sie tun, wie sie leben? Neid, Eifersucht, ein selber haben wollen, einander vergleichen, bewerten, eine Schublade packen, kritisieren, all das wird vom Zaun gebrochen. Und so hat man zwar Gerechtigkeit gewonnen, sie gehört mit zu unserem Leben, aber in der Gemeinde, in der Familie stinkt es zum Himmel, weil keiner Bock darauf hat. Und ihr ahnt schon, wir können den Jahresvers so einsetzen, prüft alles, dass keiner mehr Freude daran hat, das Geschenk der Gerechtigkeit in Anspruch zu nehmen. Man fühlt sich kontrolliert, man fühlt sich beäugelt und vieles geht von oben nach unten herab. Und dann wird man eingeschachtelt und dann kommen diese Markenzeichen von du bist nicht geistlich genug, du kriegst es nicht auf die Reihe, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Und dann haben wir es wieder. Du bist richtig, denkste. Sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes, wenn du zu mir gehörst, dann schenke ich dir diese Gerechtigkeit und ich stelle sie dir zur Verfügung. Sie ist dein, nur dein. Du darfst damit leben. Ich bin es in dir. Die einzige Verantwortung, die du hast, ist, gebrauche davon. Nimm Gebrauch davon. Ob wir uns darauf einlassen, ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Lesen wir mal etwas aus dem Römerbrief Kapitel 22 bis 22. Ich lese es mal ganz, ganz langsam, damit diese Bibelverse, die manch einen von uns vielleicht vertraut sind, nochmal auch tiefer sacken lassen, auf der Zunge zergehen lassen. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen. Niemand wird gerecht gesprochen. Okay, es geht da weiter. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Halleluja, dass wir nicht perfekt sind. Das ist Gesetz. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Der Glaube macht den Unterschied. Das Leben nach den Gesetzen Gottes macht uns nicht gerecht. Heute Morgen haben wir einen kleinen Slogan von einem Christen gehört, der dazu Werbung macht, eine bestimmte Partei zu wählen. Er nennt sie nicht beim Namen. Er sagt aber, das Gesetz Gottes, welche Partei das unterstützt, die sollte man leben. Und ich habe zu Rita gesagt, ja nicht, ja nicht. Weil das Gesetz macht uns nicht gerecht. Es klagt uns nur an. Es zeigt uns nur, dass wir es nicht hinbekommen. Lasst uns was anderes wählen. Das Gesetz ist ein Ankläger. Je besser wir das Gesetz kennen, umso schuldiger fühlen wir uns. Habt ihr auf die Gebete geachtet, die heute gesprochen worden sind? Ich bin unwürdig, ich kann es nicht, ich bin schuldig, ich gehöre hier gar nicht hin. Versteht ihr, wie aktuell das ist, dieser Satz, ich bin richtig? Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Und bei Beziehung geht es um Vertrauen, um ein echtes Miteinander. Und das ist was völlig anderes als ein Gesetz. Das dürfen wir lernen. Gnade allein macht uns frei und gerecht. Das Gesetz legt immer den Finger auf unser gerechtes Tun und droht im Gegenzug sofort mit Strafe, wenn wir uns nicht richtig verhalten. Die geschenkte Gerechtigkeit Gottes aber ist Sein, ist Identität. Wir sind gerecht. Erinnert euch noch daran an Johannes 1? Das Gesetz ist durch Mose gegeben, von außen. Gnade und Wahrheit sind von Christus geworden. Das ist unser Sein. Und dieses Sein, gerecht sein, ist das, was Jesus Christus uns schenkt. Wenn es ein Beziehungsbegriff ist, geht es hoffentlich nicht mehr um Strafe, um Bestrafen, nicht mehr um Verurteilung. Es geht allein nur darum, um verschlossene Türen oder verschlossene Herzen oder eben geöffnete Türen, geöffnete Herzen. Jesus Christus ist uns geworden zur Gerechtigkeit Gottes. Das bedeutet, und das macht das Reich Gottes aus. Wenn wir sagen, das Reich Gottes mitten unter uns, heißt es, Jesus Christus ist mitten unter uns. Wenn wir gerecht gemacht worden sind, heißt es, Jesus Christus selber lebt mit der ganzen Fülle seines Heiligen Geistes in uns. Das ist die Währung, mit der er nicht nur bezahlt hat, das ist das Leben, was er uns schenkt. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist unsere Gerechtigkeit. Darauf kommt es an. Es geht also bei der Gnade, es geht also um Gnade, Geschenk Gottes, es geht um offene Herzen. Und jetzt wisst ihr, warum ich hingeschrieben habe, deswegen geht es um Intimität zu Jesus Christus und nicht Aktivität. Das Gesetz möchte, dass wir immer aktiv sind und rödeln, mit dem Ergebnis, es wird anstrengend im Reich Gottes. Es ist alles Last und es ist so schwer, dass ich sage, Gott sei Dank brauche ich heute nicht zum Gottesdienst gehen. Auf dem Spielplatz gibt es Leichtigkeit, Geschenke mit einem großartigen Wert. Christus Jesus in uns und das Leben wird leichter. Denn Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch, denn es ist leicht, nicht schwer, nicht anstrengend. Aber wir haben halt so eine Grundtendenz, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, dass wir sofort das in Frage stellen und sagen, nee, das kann doch nicht stimmen. Wenn ich mein Leben reflektiere, merke ich doch, ich bin nicht gerecht. Kennt ihr diese Gedanken? Und dann kommt die Frage natürlich in einer ganz anderen Art und Weise. Dann frage ich mich nämlich, stimmt das, was Jesus Christus da sagt? Gerecht, weil Christus in mir ist. So oft frage ich mich, bin ich noch in Christus? Manchmal kriege ich die Frage mit, was muss ich tun, um mehr mit Christus verbunden zu sein? Ich weiß nicht, ob du solche Fragen kennst. Und ich frage jetzt mal provokativ weiter. Will ich Jesus Christus dazu bringen, in mir zu bleiben? Durch mein mehr Beten, mehr Bibel lesen, mehr fromme Übungen? Ist das meine Absicht, meine Motivation? Was sagt Jesus? Und ihr merkt, das sind bekannte Bibelworte, die wir aber manchmal nicht gut reflektieren. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Das ist kein Befehl. Das ist kein Gesetz, ihr müsst in mir bleiben, dann bringt ihr viel Frucht. Es ist keine Wenn-Dann-Beziehung, das ist alter Bund, das ist altes Testament. Wenn ich das mache, bin ich näher dran bei Gott. Aber im Neuen Testament, Neuen Bund, ist es nicht mehr so. Wir haben Christus in uns. Es ist eine natürliche Selbstverständlichkeit, wenn Christus der Weinstock ist, dass wir die Reben sind, dass wir zusammen sind. Er in mir und ich in ihm. Es geht gar nicht anders. Also entweder bin ich am Weinstock oder ich bin nicht am Weinstock. Eine andere Alternative gibt es nicht. Entweder bin ich Christus, weil Christus in mir ist, oder ich bin kein Christ. Was anderes gibt es nicht an dieser Stelle. Entweder bin ich gerecht oder ich lebe noch nach dem Gesetz. Also entweder ist die Tür zum Himmel offen, und ich habe einen ganzen Anteil daran, oder er ist verschlossen. Christus lebt in uns. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass diese These nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Weil es ist eine Tatsache. Und da muss ich eine Tatsache muss ich nicht fühlen. Ich muss sie glauben. Ein Geschenk. Es ist nicht unsere Aufgabe, nach mehr emotionaler Erfahrung zu streben, sondern nach mehr verwurzelt zu sein in diesem Christus, indem ich mir nur bewusst mache, er ist da. Jetzt lebt Jesus Christus in uns. Wisst ihr, was hier gerade für eine Power ist? Weil Christus da ist? Ich muss es nicht fühlen. Er ist da, weil er in dir lebt. Und er ist bei dir vielleicht nicht da, weil er in dir nicht lebt. Es ist gut, wenn Christus in uns ist. Was er für uns getan hat, ist genauso echt wie der 500-Euro-Schein. Und er lebt durch seinen Geist in uns. Und dann können wir weiterlesen, Epheser 2, Vers 10, dass ich jetzt denke, aber das wird doch jetzt anstrengend. Nein, es heißt, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also die Werke, so heißt es da in der Elberfelder Übersetzung, die hat Jesus Christus schon geleistet, die hat er schon vorbereitet. Ich muss nur noch das tun, was er mir gerade gedeckt hat. Keinerlei Anstrengung. Anstrengend wird es, wenn ich die Werke tue, die er nicht vorbereitet hat. Das ist anstrengend. Wenn ich mich da hineinsetze, wo Gott sagt, nee, da möchte ich gar nicht, dass du da sitzt. Dass ich das in die Hand nehme, wo er sagt, nein, bitte nicht, das ist nicht dein Ding. Da habe ich jemand anders für Beruf. Dann wird es anstrengend. Und dann kommt auch wieder dieses Neid- und Eifersuchtsthema mit in die Gemeinschaft. Ich wiederhole, die Aufgabe des Gesetzes besteht nicht darin, mich gerecht, also gut vor Gott zu machen, sondern es soll aufzeigen, dass mir etwas Gutes fehlt. Es soll einen Hunger in mir freisetzen, wenn ich merke, dass da was nicht stimmt. Den Hunger, tatsächlich echt mit Jesus Christus in mir zu leben. Gnade allein macht mich gerecht. Also eine geschenkte Gerechtigkeit, die mich vor Gott wie nagelneu aussehen lässt. So als ob nichts zwischen mir und Gott und mir gestanden hat. Deswegen ist Gerechtigkeit eine neue Identität. Da bin ich also absolut richtig vor und bei Gott. Und das nicht aus mir selber, also das wäre dann selbstgerecht, sondern weil Christus es mir schenkt. Es ist Gnade. Es ist seine Gabe an mich. Das bedeutet, egal, jetzt wird es wieder provokant, egal was ich tue und egal was ich habe, nichts beeinflusst Gott dahingehend, dass er mich liebt. Ich kann ihn damit nicht beeindrucken. Ich kann ihn dadurch nicht auf meine Seite gewinnen. Wenn ich das vorhabe, lebe ich selbstgerecht. Und er will mit mir auf Abstand gehen. Er wird auf Abstand gehen. Aber er liebt mich. Und deswegen lädt er uns ein. Und ganz großzügig und schließt niemanden aus. Nehmt das Wasser des Lebens umsonst. Trinkt aus der Quelle des Lebens, das ich euch anbiete. Und es wird sogar eine Quelle in euch selbst werden. Und das alles gratis, weil ich dafür aufkomme, weil ich dafür bezahle. Das ist Gnade. Oder wie in Johannes 7 es sagt, wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Das ist unsere Verantwortung. Er wird uns nicht die Flasche geben und das einflößen. Ich muss trinken. Und trinken steht für Glauben. Ich muss vertrauen. Diese Gerechtigkeit wird in meinem Leben durch Glauben freigesetzt. Ein Glaube, der mir ebenfalls von Jesus Christus wiederum geschenkt wird, den ich also nicht selber produzieren muss. Es ist nicht ein Visualisieren, ach, Christus ist in mir. Es ist alles geschenkt. Gnade und Glaube. Wenn ich meine, ich kann mich selber für Jesus Christus entscheiden, gehe ich den Weg der Selbstgerechtigkeit, weil ich es nicht kann. Gott sei Dank, aber Gott kann. Und er macht uns dieses Angebot, dieses Geschenk. Überspitzt formuliert habe ich das mal für mich so ausgedacht. Im Himmel gibt es nur Liebe, und zwar die göttliche Liebe. Auf der Erde gibt es nur Ungerechtigkeit, und das erleben wir. In der Hölle gibt es nur Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit, wie wir es verstehen, heißt, du bekommst das, was du verdienst. Versteht ihr diesen Gedanken? Im Himmel gibt es nur Liebe, und Liebe macht frei. Auf der Erde gibt es nur Ungerechtigkeit, und das ist, darunter leiden wir. Aber in der Hölle, weil wir nach dem Gesetz leben, gibt es nur Gerechtigkeit. Ich bekomme das, was ich verdient habe. Die Gnade und Gesetz passen nicht zusammen. Sie gehören nicht zusammen. Gottes Gerechtigkeit betrifft unser Sein. Gnade ist das Kontra gegenüber dem Gesetz, dem gesetzlichen Denken. Und das alles ist gar nicht so einfach. Das Kleid der Gerechtigkeit und der Brustpanzer der Gerechtigkeit, davon haben wir heute schon im Lobpreis gehört. Ich möchte das mal miteinander vergleichen. Das Kleid der Gerechtigkeit, wir finden es im Propheten Sacharja, ich werde es nachher nochmal zitieren, heißt, ich bin und ich bleibe Kind Gottes. Und damit kleidet mich Christus an. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist das, was ich anziehe. Ich ziehe also nicht Ungerechtigkeit an. Ich ziehe nicht den Brustpanzer der Bosheit an, des Egoismus, der Unversöhnlichkeit, des Hasses. Ich kann das alles anziehen. Und das wird mich auch schützen. Aber ich ziehe den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Warum? Weil ich das Kleid der Gerechtigkeit bekommen habe. Weil ich gerecht gemacht bin. Kleide ich mich so, aus Freude und Dankbarkeit gegenüber Jesus Christus, was ihm gefällt. Und deswegen habe ich in der letzten Predigt gesagt, Gerechtigkeit ist Anbetung, weil ich nach außen hin alles das tue und denke, aus Freude, aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Das ist leicht. Also wenn mit Freude was kommt, mit Dankbarkeit ist es leicht. Ich gebe es Jesus Christus, weil ich sage, was hast du aus mir gemacht? In mir steckt viel mehr, als ich denke. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Freiheit, Liebe. Alles das hat mir Jesus Christus geschenkt. Die Frage ist, ob ich mich darauf einlassen mag. Ich entdecke manchmal, dass Herzanbetung, Gerechtigkeit, dass dieses Herz massiv angegriffen wird. Zwei Aspekte habe ich nur mal für mich herausgegriffen. Da merkt ihr schon, wie ich so ticke oder was meine Schwachstellen sind. Es ist die falsche Motivation. Die falsche Motivation, die will mich zur Pflicht motivieren. Ich tue es aus Pflicht. Dann tue ich es aber nicht von Herzen. Ich bin Pastor und als Pastor muss ich Dinge tun, die ich nicht gerne tue. Dann tue ich es aus Pflicht. Und ich muss auf mein Herz achten, dass ich gerecht bleibe, so wie Gott mich gerecht gemacht hat. Es ist nicht immer einfach. Ich muss es mir bewusst machen, dankbar annehmen und ich merke, Jesus Christus, das ist es, was du mit mir und an mir getan hast. Die Heuchler sind diejenigen, die es lieben zu beten und sie lieben es lang zu beten und sie lieben es gut zu beten und sie lieben es, dass alle es hören. Aber sie sind selbstgerecht unterwegs und haben keinen Anteil an der Gerechtigkeit Gottes. Sie haben die Motivation, sich selber Vorteile zu verschaffen. Aber mehr als Jesus Christus in uns gibt es nicht. Mehr an Leben, mehr an Liebe. Mehr an Güte. Das Zweite, was ich feststelle, ist dieses ständige Hinterfragen. Dieses Zweifeln, stimmt das? Gilt das mir? Wie oft, Hand aufs Herz, kommst du auch zum Gottesdienst mit einem Gefühl der Unwürdigkeit? Herr, ich bin nicht würdig. Und es klingt so richtig, ist aber für ein Kind Gottes so falsch. Weil wir sind gerecht gemacht. Christus lebt in uns. Jesus sieht nicht den Jörg Lühling in mir. Er sieht seinen Sohn, Jesus Christus, in mir. Merkt ihr den Unterschied? Und deswegen, weil das Lamm, weil dieser Sohn würdig ist und es wert ist. Und einmal, wenn alle es bekennen und bezeugen, du bist würdig. Es ist mein geschenkter Wert von Jesus Christus. Ich bin würdig. Weil Gott, der Vater, sieht nur noch Jesus Christus in mir. Ich aber fokussiere mich halt oft auf mein Versagen, auf das, was nicht so gut läuft, auf dreckige Wäsche, die ich anhabe. Deswegen habe ich für mich es mal so formuliert. Hören wir mit folgenden Gebeten einmal auf, wenn wir mutig sind. Vater, ich habe diese Woche nicht genug gebetet. Vergib mir bitte. Herr, ich habe dich nicht genug geliebt. Ach, bitte rechne es mir nicht an. Ich habe dieses oder jenes nicht getan. Wieso sollst du das nicht mehr beten? Ganz einfach. Wenn wir so beten, ist unser Blick nicht mehr auf der Gnade, auf Christus gelenkt, sondern auf unser Versagen. Es ist das Gebet, wo ich mich in den Zentrum stelle. Aber Christus ist der Mittelpunkt des Lebens. Auf ihn wollen und dürfen wir schauen. Unabhängig von dem, was wir uns alles so leisten. Warum? Wir sind frei vom Gesetz. Wir stehen unter dem Gesetz Gnade. Jesus behandelt uns nicht mehr nach dem, was wir geleistet haben, sondern nach dem, was er für uns getan hat. Und merkt ihr jetzt in euch, dass dieser Gedanke doch kommt, aber das kann doch nicht stimmen, ich bin doch nicht genug. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und darauf sage ich ganz locker, richtig, aber du brauchst es auch nicht, weil Christus in dir macht es und er kann. Und du bist geliebt und du bist gerecht und du bist wertvoll. Sorry, dass ich das jetzt so oft wiederhole, aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, auch in meinen stillen Tagen, an denen ich diesem Thema gearbeitet habe, wie tief es verankert ist, dass wir nach dem Gesetz leben. Und wie wenig es uns gelingt, in der Freiheit der Kinder Gottes zu sein, wie wir es in dem einen Lied gesungen haben. Es macht keinen Spaß in der Familie Gottes, wenn miese Stimmung da ist. Wenn Friede und Freude nicht mehr da sind, weil wir einander herummeckern. Weil wir irgendwie nicht alles so richtig auf die Reihe kriegen. Dann wird die ganze Atmosphäre vergiftet. Und dann kommt man nicht mehr gerne zusammen. Aber achtet mal darauf, was so Jesus Christus so sagt. Wir haben zwei Ankläger. Oh, ich hätte die Frage vorher stellen sollen. Was klagt dich eigentlich an? Als erstes zitieren wir meistens den Teufel. Aber Jesus in Johannes 5, Vers 45 sagt uns, wer uns anklagt. Meint nicht, dass ich es bin. Also Jesus Christus klagt uns nicht an, der euch beim Vater anklagen wird. Mose wird euch anklagen. Ja, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Er ist es, der uns anklagt. Es ist das Gesetz. Jesus Christus macht es nicht. Bei ihm, so sagt es Paulus später mal, gibt es keine Verdammnis mehr. Wer ihm vertraut, nichts kann ihn mehr von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann ihn trennen. Weder schlechte Gedanken noch schlechtes Leben kann uns trennen von der Liebe Gottes. Keine Verurteilung mehr. Jesus macht es nicht. Es macht das Gesetz. Und der Teufel nutzt das Gesetz, also das Wort Gottes, um uns damit unter Druck zu setzen. Und das bedeutet, dass ich letztendlich oft die Anklagen anziehe, anstatt den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann lebe ich unter meiner gewählten Anklage. Und ich hoffe, dass wir nicht so dumm sind. Damit ende ich jetzt meine Predigt mit diesem kraftvollen Wort aus dem Prophet Jesaja. Jesus Christus verbietet dem Teufel das Wort. Als nächstes liest Gott aus dem Propheten Jesaja, er spricht da, als nächstes liest Gott mit dem Hohenpriester Jeschua sehen. Jeschua ist Jesus. Jeschua ist Josua. Der Herr rettet. Hier ist es der Priester. Der Hohenpriester Jeschua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Aber der Herr sagte zu ihm, schweig Satan, der Herr verbietet dir das Wort. Er hat nichts mehr zu sagen. Er darf dich nicht mehr anklagen. Er hat kein Recht mehr dazu. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du ihm neu das Recht einräumst, dich anzuklagen. Aber eins weiß ich, so dumm sind wir nicht. Ich möchte enden mit einem Gebet von Andreas Loos. Ich habe es ein klein bisschen umformuliert. Es soll uns so ein bisschen von dem Offenbaren widerspiegeln, wer Jesus Christus ist. Und ich hoffe, es geht euch runter ins Herz und setzt uns gemeinsam dort frei. Es ist eigenartig formuliert, weil es um Intimität geht. Und uns das nicht, weil Gott nicht so gefällt, diese Intimität, weil es so fremd irgendwie ist. Aber lasst uns das hören. Jesus, du versprühst einen betörenden Duft. Aber benebelt hast du mich noch nie. Du bist so liebevoll, aber keineswegs harmlos. Du bist die Fülle des Lebens, ohne mich zu verwöhnen. Du bist kompromisslos, wahrhaftig, aber nie entblößend. Du bist geduldig, ohne je gleichgültig zu werden. Du bist zornig über das Böse und weinst über Sünder. Du lässt uns nicht los, aber du hast dich noch nie an mir vergriffen. Du verschwendest dich, ohne auszubrennen. Du willst mein Herz, aber du heckst dich dort nicht lieblos ein. Du bist der Freieste von allen und bindest dich ganz an den Vater und an mich. Jesus, ich verstehe dich nicht. Du bist mir zu wunderbar. Ich staune. Ich ahne. Ich stammle. Du bist über alles liebenswürdig. Du bist über alles vertrauenswürdig. Ja, du sollst mein Gott, meine Gerechtigkeit sein. Amen.